Die 300. Ausgabe des Criminal Compliance Podcast Rosinus on Air.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Mein Name ist Christian Rosinus und das heutige Thema ist Verstöße gegen Tierschutzrecht als Wirtschaftskriminalität.
Und unser heutiges Thema ist ein außerordentlich spannendes, sehr stark wahrgenommenes Thema. Ich habe mir dafür Herrn Professor Björn Gerke eingeladen.
Welcome to the Criminal Compliance Podcast. Today we have a very interesting international topic again. We will talk about white collar crime in Chile.
Und heute geht es um die Haftung von Gesellschaftsorganen, insbesondere Geschäftsführern und Vorständen, bei Kartellverstößen.
Und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast, beziehungsweise eine ganz tolle Gästin, nämlich Frau Rechtsanwältin Antje Klötzer-Asion.
Hallo Christian.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Und heute freuen wir uns, die 300. Folge des Criminal Compliance Podcasts aufzunehmen. Wir haben also eine Jubiläumsfolge und ich freue mich ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen, der schon ganz am Anfang des Podcasts dabei war, nämlich unseren ersten Gast, den wir jemals im Criminal Compliance Podcast hatten, Rechtsanwalt Dr. Christoph Ritzer. Herzlich willkommen, lieber Christoph.
Ja, vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung. Und es ist wie immer schön, bei dir zu sein und gemeinsam mit dem Podcast-Publikum.
Ja, das ist ja ein Traum. Also ich muss sagen, unsere erste Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, war die Folge 2 des Criminal Compliance Podcasts. Und damals war noch Covid, 6 Jahre her, kann sich fast keiner mehr dran erinnern. Aber unser Thema war Datenschutz in den Zeiten von Corona und Covid-19. Interessant. Da gab es natürlich viele Themen, die wir besprechen mussten. Und da hat sich natürlich die Welt auch ganz schön weitergedreht seitdem. Aber krass, dass wir das schon so lange machen mit dem Podcast und schön, dass du wieder dabei bist. Aber unsere Hörerinnen und Hörer, wir verlinken natürlich die Shows, in denen du mitgewirkt hast, in den Shownotes nochmal. Aber für die, die es noch nicht mitbekommen haben, vielleicht kannst du dich ganz kurz mal vorstellen, wer bist du, was tust du, warum beschäftigst du dich ausgerechnet mit Datenschutz?
Ja, ich bin vielleicht aus alten Tagen, erklärt zum ersten, so ein Computer-Nerd, so ein Jugendlicher, der schon vor in der Zwischenzeit über 30 Jahren gerne mit Technik gespielt hat und wie ich irgendwann mal Rechtsanwalt wurde und überlegt hat, wo kann man sich denn da oder wie kann man sich spezialisieren, war es einfach so ein Feld, das sich angeboten hat nach ein paar Jahren an der Uni, dass man ins Technologierecht geht. Bin jetzt in der Zwischenzeit seit guten 18 Jahren zugelassen als Rechtsanwalt, war 6 Jahre bei Linklaters, dort mit Datenschutz angefangen und ehrlicherweise das Thema am Anfang gehasst. Weil das ist ein ziemlich sperriges Thema für den Juristen reinzukommen, wenn man da nicht so ein bisschen Zugang hat, insbesondere nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz. Jetzt ist es ein bisschen einfacher. Und dann hat sich das neben Technologierecht weiterentwickelt. Dann kam die DSGVO und dann kam Cyberinzidenz, so dass ich jetzt mit dem, was ich schon im Referendariat gemacht habe, fast 20 Jahre Datenschutz mache. Und ja, in der Zwischenzeit Partner bei Norton Rose, leite hier den Bereich bei uns, Datenschutz, Cyber Response, und schön da zu sein und die Erfahrung zu teilen.
Ja, das ist super. Vor allem, du bist ja wirklich einer der Experten in Deutschland für dieses Thema. Deswegen freue ich mich auch auf jetzt einen ganz kompetenten Vortrag sozusagen. Und wir haben uns ein Thema rausgesucht, was uns beiden immer wieder begegnet im Rahmen von Compliance oder Cyberinzidenz oder DSGVO-Strafen oder was auch immer, nämlich Datenschutz im Konzern. Das ist natürlich schon etwas, was wahnsinnig relevant ist, weil die meisten Unternehmen sind ja auch als Konzern organisiert und haben immer das Gefühl, es ist ein Rechtsträger, aber in Wahrheit ist das natürlich anders und da ist das Datenschutzrecht natürlich sehr präzise auch und deswegen wäre es toll, gut, glaube ich, dass wir das mal beleuchten, weil es auch ein praktisches Problem ist, was viele Datenschutzbeauftragte und Unternehmenslenker, Geschäftsführer, Vorstände auch auf dem Schirm haben müssen. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, wie sieht das Verhältnis zwischen Compliance, Datenschutz im Konzern aus? Also was gibt es da für Spannungsfelder? Wie kann ich das untereinander abgrenzen?
Sehr gut. Nee, ich glaube, am transparentesten wird das Thema, wenn man auf ein Organigramm schaut eines Konzerns und überlegt, wo hängen die Kolleginnen und Kollegen in-house, die den Datenschutz betreuen, hängen die beim Compliance? Also eher in dem Bereich, Christian, wo ihr als Compliance-Spezialisten immer beratet, oder die in der Rechtsabteilung oder bei Legal, oder hängen die noch an der dritten Stelle? Problem ist nämlich, dass natürlich Datenschutz als ein Rechtsthema ein allgemeines Compliance-Thema ist. Und so wie Compliance die Einhaltung von verschiedenen rechtlichen Regimen beleuchtet, da gehört natürlich Datenschutz ganz genauso dazu. Dann haben wir aber diese Rolle des Datenschutzbeauftragten, der intern, extern sein kann, der eine gewisse Unabhängigkeit hat und auch auf dem gesetzlichen Regime sowas wie ein kleiner Vertreter einer kleinen Behörde innerhalb des Unternehmens ist und in dieser Unabhängigkeit nur an die Geschäftsführung berichtet. Dann haben wir aber zum Dritten eine ganze Menge an Rechts- und Vertragsthemen, die im Datenschutz hochkommen, was dann klassischerweise in die Rechtsabteilung gehört, Auftragsverarbeitungsverträge und viele andere Dokumente einfach im Doing abgearbeitet werden müssen, was so ein gewisses Spannungsverhältnis betrifft. Das Hauptproblem sehe ich eigentlich ein ganz anderes, nämlich die Frage ist, kann man risikobasiert beraten? Weil der Datenschutzbeauftragte an sich oder der Compliance-Verantwortliche wird in der Regel immer die wahre Lehre predigen. Immer sagen, dass so ist es das, was ich empfehle, so soll es Datenschutz möglichst ideal aufgestellt werden. Häufig ist es aber kompliziert, kostet viel Geld, funktioniert in einer Situation, gerade in Krisen, nicht so hundertprozentig. So dass eigentlich dann eher jemand kommen müsste, was häufig wir als externe Anwälte oder ihr macht, die dann so einen risikobasierten Ansatz sagen und sagen, da ist zwar ein Risiko, aber wir machen es trotzdem. Das kann aber ein Datenschutzbeauftragter sein. So dass die Frage ist, ist ein bisschen lang ausgeholt, wie strukturiert und organisiert man das am besten?
Genau, ich meine, es gibt Synergien, das sagst du zu Recht. Also Datenschutz ist Teil von Compliance in irgendeiner Form, ist halt strukturell ein bisschen ausgelagert häufig. Natürlich ist beides, wenn du es unterm Strich siehst, eigentlich geht es ja um Risikominimierung, also sowohl bei Compliance als auch bei Datenschutz geht es um Risikominimierung. Und natürlich hat es auch was mit Ethik zu tun, also wie gehe ich mit Grundrechtspositionen um und so weiter und so fort. Also es hat schon auch eine gewisse Ähnlichkeit, aber wir alle wissen, dass Datenschutz häufig auch bestimmte Compliance-Prozesse verhindert, bei internen Untersuchungen zum Beispiel oder bei Audits und sowas. Und da gibt es einfach ein Spannungsfeld, das immer wieder auftritt. Und dass man irgendwie pragmatisch lösen kann und muss häufig. Und jetzt kommen natürlich noch weitere Themen dazu, die auch super relevant sind. AI, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, da spielt ja das Datenschutzrecht überall auch eine Rolle.
Absolut. Vielleicht springe ich mal direkt rein, Christian, und sag mal, was aus meiner Sicht die beste Struktur ist oder die Lösung, die man bauen kann, um das im Konzern umzusetzen. Da ist die Lösung ein bisschen davon abhängig, wie groß ein Konzern ein Unternehmen ist. Schauen wir auf multinationale Weltkonzerne, die in vielen Ländern aktiv sind, mit sehr vielen Gesellschaften, findet man in der Regel heutzutage häufig, ich nenne das immer die duale Struktur. Also die Juristinnen und Juristen, die sich auf den Datenschutz spezialisieren, sind zum einen in einer neutralen, eher Compliance zugeordneten Überwachungsfunktion. Und zum Zweiten, ein zweiter Teil an Juristinnen und Juristen, oder auch können ja auch Techniker sein, Spezialisten, die sich dem Datenschutz ausschränken, vielleicht auch im Legal-Bereich, wo dann die beiden bewusst nebeneinander gestellt werden. Die einen, die eben in einer zentralen Compliance-Funktion, ähnlich wie dem, die die Einhaltung von anderen wesentlichen Regimen und Ethikregeln betrifft, die reine Lehre vertreten können, eine klare Empfehlung an die Geschäftsführung aussprechen können und sagen, in diesem Fall empfehlen sie das goldplatinierte Sondermodell. Und auf der anderen Seite in der Rechtsabteilung Juristen, die weisungsgebunden und das Unternehmeninteresse insgesamt im Blick haben und dann auch sagen können, ja, die goldplatinierte Platinum-Umgebung ist hier halt viel, viel zu teuer, können wir uns nicht leisten, das Risiko ist überschaubar. Also machen wir nur die Bronze- oder Silberlösung statt dem ganz tollen. Das lässt sich im kleineren und mittelständischen Konzern in der Regel nicht mehr umsetzen, weil einfach die Ressourcen und die Doppelung von Kompetenzen nicht möglich ist. Da muss man sich überlegen, ob man den Datenschutz entweder unter Compliance oder unter Legal hängt. Meistens hängt er unter Legal. Und wenn wir noch einen Einfluss darauf haben, würden wir sagen, zumindest den Datenschutzbeauftragten, intern oder extern, nicht unter Legal in die Linie zu hängen, sondern unter Compliance. Aber das ist vielleicht so das vereinfachte Bild, wie man es tun könnte.
Finde ich sehr nachvollziehbar und kennt man ja auch aus vielen Organisationen. Was sind denn so Schlüsselrollen, die besetzt sein müssen? Jetzt mal unabhängig vielleicht oder auch abhängig von der Unternehmensgröße, welche Positionen müssen wie und mit welchen Funktionalitäten existieren und auch ausgestattet sein? Und wie bricht sich das dann auch vielleicht runter im Rahmen von so einem Compliance-Management-System?
Also, die eine hat man schon genannt. Jeder kennt den Begriff. Wir in Deutschland haben sie erfunden, den Datenschutzbeauftragten, der ja in der DSGVO in der Zwischenzeit etabliert ist. Unabhängige Instanz, intern, extern, direkte Bericht an den Geschäftsführung, unabhängig, einschließlich Kündigungsschutz. Daher eine ganz starke Position. Den hatte ich schon gesagt, eher bei Compliance außerhalb von Legal ansetzen. Dann haben wir in der Regel einen Compliance Manager. Das ist immer die Schwierigkeit, an wen berichtet der Datenschutzbeauftragte in der Linie. In der Regel ist das ein Chief Compliance Officer oder ein Compliance-verantwortlicher Linienmanager. Da muss man aber halt darauf achten, dass die Linie, was die Unabhängigkeit betrifft, nicht gefährdet ist, sondern so eine Dotted Line, wie man so schön sagt, im Organigramm direkt zum Vorstand ist. Wir haben erhebliche Themen aus meiner Sicht bei ganz anderen Stakeholdern, IT-Sicherheit, Personalabteilung, Rechtsabteilung, wie sie alle sind. Und aus meiner Sicht da, die zumindest eine Kompetenz schaffen, die die Tagesgeschäft beraten kann, unabhängig von dem neutralen, überschaubaren Datenschutzbeauftragten, aber auch innerhalb von IT-Rechtsabteilung oder zum Beispiel auch Marketing, ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man eine institutionalisierte Kompetenz schafft, die in der Abteilung, im Tagesgeschäft die Regeln einhalten, Privacy Champions oder andere. Und auch da ist dann wieder interessant, wie die mit den verschiedenen Funktionen im Konzern hängen. Häufig haben diese Privacy Champions oder Datenschutzspezialisten, die dann in Personalabteilung für die Beschäftigtendaten oder in der IT-Abteilung oder im Marketing für alle möglichen Marketinglisten und bösen Verarbeitungen, dann zusätzlich eine Berichtslinie oder irgendeine Zusammenarbeitslinie in die Compliance-Datenschutzabteilung, weniger nach Legal. Und wenn man das Ganze jetzt noch global sieht, könnte man das jetzt noch in einer Matrixstruktur jeweils mit Landesverantwortlichen kombinieren.
Nur mal eine Frage zum Thema IT sozusagen. Ich erlebe das auch oft, dass zentrale Datenschutzfunktionen in der IT angesiedelt sind.
Ja.
Gerade auch von nicht ausgebildeten Juristinnen und Juristen, oder sondern sehr stark aus dem IT-Kontext kommend. Wie würdest du sowas einordnen?
Also gibt es zwei Aspekte. Der eine ist der Datenschutzbeauftragte muss nach DSGVO unabhängig sein und darf auch deswegen keine Interessenkonflikten unterlegen. Das heißt, jemand, der das Business eine Funktion verantwortet, die entscheidet, wie Daten verarbeitet, kann nicht gleichzeitig sich selber beaufsichtigen. Deswegen fällt der Leiter IT in der Regel raus. Die Leiterin Personal fällt auch raus und vieles andere, sodass das da nicht hängt. Aber durchaus möglich und gerade im Mittelstand üblich, dass, ich sage jetzt mal, die Nummer 2 oder die Nummer 3 in der Hierarchie einer IT-Abteilung das hat. Wir haben in Deutschland auch ein Spezifikum, historisch gewachsen, dass sehr viele Datenschutzbeauftragte aus der Technik kommen. Ich finde das immer spannend, wenn man beim BVD oder bei anderen deutschen Organisationen, wo ich hin und wieder mal vortragen darf und zu Konferenzen bin, das ist gefühlt 2/3 Techniker. Geht man zu IAPP nach Washington DC und spricht mit den Datenschutzverantwortlichen von US, internationalen Großunternehmen, haben wir irgendwie gefühlt mindestens 2/3 Juristenquote. Also spannend ist, dass sich da so eine Compliance-Kultur, um mal deine Sprache zu nehmen, entwickelt hat, wo Datenschutz ein durchaus technisch verstandenes Thema war, wo sich die Technikerinnen und Techniker eben nachzusatzqualifiziert haben und das dazugelernt haben und häufig ganz hervorragend auch im rechtlichen Sinn. Und im Ausland sind es eher Juristen, was uns naturgemäß ein bisschen leichter spielt, aber so eine ganz andere Denke ist. Ich finde dieses deutsche Herangehen eigentlich ein ganz schönes. Und man muss übrigens auch an das Beispiel, man muss nur die Behörden schauen. Ich hatte vor kurzem die Freude, in Wiesbaden bei der Behörde zu sein. Die haben die Abteilung 3 auch mit Technikern. Und ich glaube, in jeder deutschen Datenschutzbehörde gibt es eine der großen Hauptabteilungen aus Technikspezialisten, sodass auch also auf der Regulatorseite der technische Aspekt ein ganz wichtiger ist.
Was würdest du denn jetzt sagen, was ist Best Practice, also wenn du es jetzt malen darfst?
Also Best Practice heißt tatsächlich eine 2 Kompetenzzentren schaffen im Konzern. Das eine ist die täglichen Doing-Arbeiter, die Verträge machen, die den Vorstand bei einer Frage, wie bauen wir unser ERP-System möglichst effizient, sodass man die Daten gut arbeiten kann, im Konzern beraten, risikobasiert, eventuell mit externen Anwälten. Und ein zweites Kompetenzzentrum im Compliance aufhängen, die wahre Lehre predigen können und im Zweifel eine kritische Stellungnahme abgeben können, so dass der gute Unternehmensführer, die gute Vorständin am Ende des Tages vielleicht sogar zwei Papiere auf dem Tisch hat, wenn sie eine Entscheidung trifft, nämlich das Risikobasierte der Rechtsabteilung und die wahre leere Entscheidung von der Datenschutzbeauftragten, wo man dann sehen kann, so wäre es hundertprozentig richtig. Legal empfiehlt uns, dass wir risikobasiert A und B machen. Und so ist ein Entscheidungsträger oder eine Entscheidungsträgerin dann mit dem vollen Bild ausgestattet. Das erspart vor allem den armen Menschen, mit denen wir arbeiten, diesen internen Loyalitätskonflikt. Dass man einerseits immer das Wahre und Gute predigen muss und wie es richtig ist, aber andererseits genau weiß, man gewinnt keinen Popularitätspokal innerhalb des Unternehmens, weil man immer nur der Boomer, Neinsager und wenn es die zwei Rollen gibt, ist eben relativ klar, wer was hat, dann gibt es eben die reine Lehre, aber die halten halt den Betrieb auch nicht auf. Über die kann man sich dann auch als Geschäftsführung vielleicht hinwegsetzen und begründete, abweichende Entscheidungen treffen, weil das Hauptproblem ist ja, du kennst genauso, 2/3 der Datenschutzbeauftragten in Großunternehmen werden als Bremser und Verhinderer wahrgenommen, die man dann möglichst spät in Prozesse involviert, weil man denkt, und dann ist es gerade im Datenschutz besonders schwer, weil man dann technische Strukturen häufig gar nicht mehr ändern kann und es schöner machen. Und dann kann man meistens nur Nein sagen. Und mit dieser dualistischen Struktur, glaube ich, kann man diesen Konflikt, aber das ist ja nichts anderes, Christian, wie das, was ihr im Compliance jeden Tag habt. Eine gute Compliance-Abteilung natürlich geschäftliche Prozesse hinterfragt und sich dann damit auseinanderzusetzen, kostet Zeit und Geld und ist manchmal schmerzhaft.
Genau, es ist natürlich häufig so, die richtig guten Abteilungen schaffen es dann, diese Wahrnehmung auch zu drehen. Ja, das hängt aber sehr stark auch von der Rolle des Management-Teams dann ab. Wenn das Management-Team dahinter steht und es supportet, dann kommt es häufig auch zu einer ganz herausragend guten Wahrnehmung. Aber man fängt sozusagen häufig eben genau da an, was du gerade beschrieben hast. Und dann bedarf es eben einer guten Kommunikation und auch vielleicht auch mal eines Sachverhalts, der nicht so optimal gelaufen ist, um nachvollziehen zu können, was der Mehrwert ist. Vielleicht, kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben, was passiert, wenn die Struktur nicht ganz optimiert ist, was da sozusagen für negative Folgen auch passieren können?
Tja, das sind Konflikte, die aufkommen, beziehungsweise mein negativstes Beispiel ist, aber das ist bei euch im Compliance wahrscheinlich genau das Gleiche im Allgemeinen, unerfahrenere und unsichere Beauftragte, weil Nein sagen ist immer am einfachsten. Zu sagen, das geht nicht, das darf man nicht, das macht man nicht, ist immer das Einfachste. Und sich mit Fachleuten zusammenzusetzen und kreativ nach einer Lösung zu suchen, bedarf einer hohen Maß an Erfahrung und persönlicher Reife. Dann auch mit anderen Führungskräften, mit Fachfremden das auseinanderzusetzen, so dass tatsächlich eine Ding, die ich häufig sehe, ist, dass man der Müller, die Meier, irgendjemand, der da im Unternehmen rumläuft, ich brauche jetzt jemanden, den ich als Beauftragten benennen kann. Und man nimmt jemanden, der offensichtlich gar nicht viel Erfahrung hat. Und dann geht das in der Regel ganz schön gewaltig nach hinten los. Weil dann wird so jemand zu einem Fortbildung eine Woche geschickt, gerne noch in ein, ich sage jetzt mal, Datenschutz-Bootcamp, wo mit dem flammenden Schwert der Bürgerrechte unterrichtet wird. Und dann kommt so jemand zurück ins Unternehmen und kollidiert ganz erheblich mit dem Tagesgeschäft und den Interessen. Und wir IT oder Personal und Marketing ihr Geschäft halt betreiben.
Die Herausforderung ist natürlich, dass leider im Datenschutzrecht, ohne dass das böse meint, das Datenschutzrecht spielt sich immer ein bisschen auf, habe ich manchmal das Gefühl, als wichtigstes und zentralstes Element unseres Rechtssystems.
Ist es auch, Christian?
Ja, und das ist teilweise auch jetzt mal aus der Compliance-Anwaltsperspektive wirklich mühsam, weil es manche des Datenschutzes häufig so Verhinderungsmechanismen auftreten, die eigentlich auch gar nicht, wenn man das rechtlich prüft, auch gar nicht sozusagen zutreffend dann sind. Das ist eine Herausforderung, die gibt es einfach und das liegt maßgeblich, glaube ich, da können die Datenschutzbeauftragten Personen, glaube ich, gar nichts dazu. Ich glaube, das liegt maßgeblich auch daran, dass die Schulungen teilweise doch sehr ideologisiert sind.
Absolut. Und ich gebe dir ein Beispiel.
Also, das ist böse, aber...
Absolut. Das ist, und da musst du auch gar nicht nur auf die Schulungen schauen. Da kannst du auch in die Breite der Aufsichtsbehörden schauen.
Kommentierungen.
Die Kommentierungen. Manche der Behörden die sich als unabhängige Kämpfer für die gute Sache verstehen und weniger als Vollzugsbehörden, die ein Recht anwenden. Gewachsene Strukturen aus vielen Dingen. Aber du hattest nach einem konkreten Beispiel gefragt, was wirklich schlecht laufen kann. Und jetzt mal eins benannt aus dem, wo wir immer mal auch die Freude haben, zusammenarbeiten zu dürfen. Gesetzt den Fall, ein Unternehmensführer, Leiterin bekommt mit, dass es da potenziell Preisabsprachen im Unternehmen mit einem der großen Wettbewerber gab. Und es denkt sich, ups, da müssen wir jetzt schnell ermitteln, aufklären, genug zusammennehmen, dass wir zum Bundeskartellamt als die Ersten, die rauslaufen können und eine Selbstanzeige vorbereiten. Dazu muss man erheblich Dokumentation auf den Tisch legen, und zwar so viel, dass man die Wettbewerber im Kartell direkt ordentlich belasten kann. Um das zusammenzutragen, muss man heutzutage aber in E-Mail-Inboxes schauen und vieles andere. Und wir hatten, ich glaube, 15 Jahre lang oder länger, 20 Jahre lang das unsägliche Thema, gilt das Telekommunikationsgeheimnis im Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis.
So ein Wahnsinn.
Und wenn das Unternehmen das nicht gescheit geregelt hatte, was gefühlt mindestens 3/4 der Unternehmen da draußen nicht gescheit geregelt hatten, führte das dazu, dass jemand gesagt hat, du darfst diese E-Mail gar nicht reinschauen, weil wenn da eine einzige Private drin ist, verseucht die das gesamte E-Mail-Postfach und du machst dich strafbar. Das Dilemma erkennend haben die Datenschutzbehörden ja vor ungefähr einem Jahr ihre Meinung geändert und haben eine formelle Neuregelung, das Telekommunikationsgeheimnis ist jetzt nicht mehr im 88 Telekommunikationsgesetz, sondern in dem TDDDSG, in dem Digitale Dienste Datenschutzgesetz, durch diese Wechsel der Normierung gesagt, ah, das ist eine große Rechtsänderung. Klammer auf, es war eigentlich keine. Aber damit da rauskommen. Aber das war unheimlich schmerzhaft, in solchen Dingen zu beraten als Daten- und Geheimnisschutzrechtler, weil man quasi keine wirkliche Lösung hatte. Wir haben dann irgendwelche gebaut, die es dann irgendwie gingen. Aber jeder schüttelte immer nur den Kopf, wo sagt, wir wollen hier doch das Gute, wir wollen eine Selbstanzeige, wir wollen das Kartell offenlegen, das beenden. Und dazu brauchen wir halt nun mal diese E-Mails, wo man sich irgendwie abgestimmt hat mit dem Wettbewerber oder potenzielle Treffen vereinbart hat. Und das war tatsächlich schwierig.
Die praktische Situation, das Thema ist ja bei allen internen Investigations gewesen. Die praktische Situation war, es war kontra der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte, kristallklar kontra. Und es war auch kontra der Praxis der Staatsanwaltschaften. Also ich habe mehrere Fälle gehabt, wo Personen, die Gegenstand einer internen Untersuchung war, einfach mal Strafanzeige gemacht haben wegen dieses Themas. Und jede einzelne dieser Strafanzeigen ist nach 172 eingestellt werden, weil auch kein vernünftiger Staatsanwalt oder Staatsanwaltin so ein Quatsch, um es mal auf Deutsch zu sagen, ernst nehmen konnte. Aber die datenschutzrechtliche Literatur hat es dennoch monstranzartig vor sich hergetragen.
Ich bin sehr dankbar für diese tolle Klarstellung jetzt.
Aber das ist so ein Thema gewesen, wir sollten da nicht drüber ranten sozusagen, aber da bin ich sehr froh, dass das jetzt beendet ist an der Stelle.
Alles gut.
Ja, aber das war so ein
Thema. Wobei, wir haben nicht mehr so viel Spaß zusammen, Christian, um nach Lösungen zu suchen.
Wir haben anderen Spaß, um andere Lösungen zu finden in internen Investigations. Genau. Da gibt es ja trotzdem immer noch ein paar Herausforderungen.
Sehr gut.
Aber gut, das ist ein ganz wichtiges Thema, internen Investigations. Datenschutzrecht hat aber auch im Unternehmensalltag auch mit Compliance andere Herausforderungen und Themen. Ich habe vorhin mal das Stichwort KI in den Raum geworfen. Was siehst du da sozusagen für Themen, die da auf uns zukommen?
Das trägt die Komplexität nochmal eine Stufe höher, weil was wir tatsächlich zunehmend in Großkonzernen sehen, ist der Chief AI Officer. Tatsächlich neben der Compliance und neben der anderen Struktur nochmal auch Leitungsebene, jemand, der sich um das Thema KI kümmert. Warum ist das so? Die rechtliche Regulierung ist herausfordernd, komplex und schwierig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber das Innovationsthema im Unternehmen, und man braucht eine sehr, sehr austarierte Herangehensweise dahingehend, dass man natürlich global als Unternehmen die Vorteile und alle die Opportunitäten, die sich bieten, durch den Einsatz von KI nutzen möchte und deswegen die Regulierung des Themas vor allem in Europa nicht als Bremsklotz verstehen will, gleichzeitig aber compliant sein. Dann ist es so komplex, dass es Legal und Datenschutz alleine gar nicht behandeln kann. Man braucht die Techniker ganz erheblich, auch Spezialisten, die verstehen, wie die großen Sprachmodelle und andere Dinge funktionieren, so dass diese KI Officer-Rolle oder die Leitung von solchen strategischen Stellen in der Regel gar keine Juristen sind, sondern in der Regel KI-Spezialisten, die eher aus der Informatik oder aus der Anwendung kommen und dann eben in einem gemischten Team von Compliance, von Datenschutz, von Legal unterstützt werden, was diese Prozesse gibt und man eine mehrstufige Governance baut. Das Ganze in dem Spannungsfeld, das wir in der ersten Hälfte jetzt unseres Gesprächs hatten heute, überdeckt das Ganze nochmal mit einer hohen Komplexität. Und auch da stellt man übrigens fest, dass die selbst auch große Mittelständler von den Komplexitäten fast überfordert sind. Und man muss auch sehen, dass der Regulierer an der Stelle die Regulierung schon fast einen Ticken zu weit getrieben hat.
Stichwort EU-KI-Verordnung.
Stichwort EU-KI-Verordnung oder alle die Digitalisierungsrechtstexte, die aus der von der Leyen 1-Kommission kamen. Es war eben auch noch eine andere Zeit. Es war vor dem Ukraine-Konflikt, es war vor vielen anderen, wo man mit den großen US-Anbietern das Spielfeld einebnen wollte und Wettbewerbsgleichheit schaffen wollte auf dem europäischen Markt mit US-Anbietern und vielleicht auch mehr konfliktfähig war den USA gegenüber, wo wir jetzt heute die Konfliktfähigkeit vielleicht auch politisch nicht mehr in dem Maße leisten wollen. Und wirtschaftlich uns das vielleicht auch nicht mehr leisten können. Man merkt, ist meine Lesart, es geht eher ein bisschen in die andere Richtung. Mhm. Und die Regulierung wird eher etwas verpragmatisiert, was ja auch vielleicht nicht schlecht ist.
Ja, ist ja auch beim Thema ESG. Das war ja ein ganz großes Thema. Ist jetzt, ich finde, teilweise auch ein bisschen bedauerlich extrem in den Hintergrund gerückt. Auf der anderen Seite, es gibt halt global politische Herausforderungen, die sind halt anders als vor ein paar Jahren.
Und das Gute wäre vielleicht ein goldener Mittelweg zwischen beiden gewesen. Zwischen dem vielleicht etwas zu gut gemeinten und damit aber übertriebenen Regulierungsansichtssatz in Europa und jetzt dem eifernden Widerstand, der ideologisch aufgeladen an anderen Stellen dagegen kommt. Weder noch ist wahrscheinlich richtig, sondern eine sinnvolle Zwischenlösung. Was aber dann wieder zurück zum Ausgangsthema, die Regulierung von Daten, die Regulierung von KI insgesamt betrifft. Wo man, ich glaube, die großen, schwierigen Probleme definitiv regulieren sollte, aber vielleicht nicht jedes einzelne kleine Tool irgendwie einer Regulierung unterziehen muss, was man so im Alltag irgendwie einkauft und mit einem Klick von Microsoft oder von einem anderen Anbieter einfach mit auf seiner Rechnerbild gespielt bekommt.
Genau, also das ist einfach eine Herausforderung, wird auch wahrscheinlich sich jetzt nicht so einfach lösen lassen in nächster Zeit, ja.
Das ist leider, wir zumindest heute nicht mehr, glaube ich, in diesem Gespräch.
Vielleicht kommen wir auch mal langsam zum Ende. Wir haben ja jetzt schon einen ganz schönen Parfumsried wieder veranstaltet heute. Was lässt sich denn für dich als Takeaway mitnehmen aus dieser Situation?
Das Takeaway ist, glaube ich, kenne deine Rolle und sprich mit deinen Verantwortlichen im Unternehmen, in der Unternehmensleitung, wie man die Rolle am besten aufstellt. Keinem ist mit einem immer Neinsager geholfen, der immer in einem Loyalitätskonflikt zwischen seiner Aufgabe auf der einen Seite und die ernst zu nehmen ist, gleichzeitig immer als Bremser und Neinsager wahrgenommen wird. Damit wird weder dem Unternehmen noch der Person, die so eine Rolle ausführt, gerecht. Lieber zwei Rollen schaffen, wo auf der einen Seite jemand klar sagen kann, so ist die ideale Lösung, so empfehle ich das und sich nicht verbiegen muss. Und auf der anderen Seite jemand steht, Person, die dann sagen kann, das ist ein risikobasierter Ansatz, das ist jetzt vielleicht abgeschwächt von dem, was Person A möchte, aber etwas, was zu uns, zu unserer Größe und zum Geschäftsmodell passt, wo wir unser Geschäft maximal gut entwickeln können, aber trotzdem auf die wichtigen Aspekte eingehen können. Dass man als Compliance und Leitungsfunktion im Unternehmen diesen internen Kampf sieht und Strukturen schafft, der diesen Kampf auflöst und in einer guten Struktur widerspiegelt.
Ich glaube, wichtig ist ja, dass man seine internen Strukturen dann auch mal dahingehend überprüft vielleicht. Also das ist ja sicher.
Absolut. Und vielleicht 5.000 Euro oder 10.000 Euro mehr Jahresgehalt für den guten Erfahrenen an der Stelle ausgeben und keinen Unerfahrenen, nur damit man den Job schnell irgendwie besetzt bekommt, einstellt, weil das rächt sich, weil Unerfahrenheit und fehlendes Standing, um es mal so zu sagen, im Unternehmen für so eine Compliance-Verantwortung im Datenschutz leicht nach hinten losgehen kann, weil Nein sagen ist immer das Einfachste.
Das ist ein schönes Schlusswort. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir noch nicht besprochen haben?
Ganz viel.
Wir können noch tagelang sprechen.
Ich glaube, zur Folge 400 oder zur Folge 500 sehen wir uns wieder.
Noch ein paar 100
Folgen. Und bis dahin sammeln wir noch ein paar Themen.
Sehr schön.
dir und deinem Podcast weiterhin alles Gute. Ich freue mich auch auf die Gäste der nächsten Folgen und ja, an die Hörerinnen und Hörer alles Gute und dann sprechen wir uns in 100 oder 200 Folgen vielleicht wieder auf dieser Linie.
Sehr gerne. Also dann dir auch nochmal herzlichen Dank, lieber Christoph, für den Einblick und deine Bereitschaft hier mitzuwirken. Das ist wirklich toll und auch ist ja immer wieder interessant zu verstehen, wie das funktioniert mit dem Datenschutzrecht. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anmerkungen haben, können sich jederzeit gerne an Christoph Ritzer wenden. Die Kontaktdetails verlinke ich in den Shownotes. Wenn Sie Fragen an uns haben, jederzeit auch gerne unter info@rosinus-on-air.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.